ist dann immer wieder in dieser Krisenstimmung, die politisch erzeugt wird, an den Untergang des Abendlandes erinnert. Ich glaube, lieber Herr von Gold, aber Sie lassen das Abendland heute nicht untergehen, oder?
Wie bitte?
Ich bleibe hier am Rechner, ja.
Achso, ja. So, ich muss erstmal hier. Das wird aber gefährlich. So, ich bin kein Freund von PowerPoint. Deswegen habe ich hier. Das dauert immer ein bisschen. Ja, ja, nee, das kommt ja schon. Das kommt ja schon. Ich muss das mal angehen, weil der Rechner wieder unten war. So. Das Problem ist, ich habe einen sehr langen Titel, wie Sie sehen, und werde da nur ganz wenig herauspicken, weil das kann man natürlich in einem ganzen Vormittag abhandeln. Der Untergang des Abendlandes, hat Oswald Spengler recht? Da habe ich schon das erste Problem. Die meisten haben Oswald Spengler schon mal gar nicht mehr gelesen. Von den Jüngeren mit Sicherheit nicht, denn das kann man heute nur noch als Taschenbuch kriegen mit über 1000 Seiten und dann können Sie es gar nicht lesen, weil das kleingedruckt ist. Ich habe es erst gelesen, nachdem es das digital gab, als PDF-Datei und geschenkt bekommen habe. Es gibt aber einen Artikel von einer Arbeit von Herrn Spengler, die sehr lesenswert ist und die finden Sie auch im Internet, im Vordenker.de, www.vordenker.de unter S wie Spengler. Das heißt, der Mensch. Die Technik und Mensch und Technik heißt es, der Mensch und die Technik. Nun, das ist insofern ganz wichtig, nun, den Untertitel muss ich ja noch sagen, die Globalisierung als geistig-intellektuelle Herausforderung aus Sicht der Abendländer Leibniz, Hegel, Günther. Warum die drei Namen? Erstens war Leibniz der erste Kybernetiker, da gab es so den Begriff noch gar nicht. Hegel, ob man den dazu zählt, weiß ich nicht, aber Günther ist sicher einer der größten Kybernetiker, obwohl die Kybernetiker das gar nicht wissen. Das ist mein Thema eigentlich. Und Günther ist ein Hegel-Experte gewesen, kein Hegelianer, wie man meint. Sie finden auch alle seine Beiträge auf den internationalen Hegel-Tagungen. Das ist die Hegel-Gesellschaft, die Linke war, wo die ganzen DDR-Philosophen sich versammelt hatten. Und von Günther stammt der Ausdruck, wenn ich schon in eine Schublade gepackt werden soll, dann bitte beim dialektischen Materialismus, dem er nämlich eine Weiterentwicklungschance gegeben hat, dem Idealismus nicht. Es gibt einen Artikel von ihm, Der Tod des Idealismus, den finden Sie auch im Internet, der ist unglaublich lesenswert, der ist nie veröffentlicht worden, der ist aus dem Nachlass. Nun, ich habe hier einmal nur aufgemalt, das brauche ich für die Studenten in aller Regel, weil ich schon gar nicht mehr wissen, wie man Leibniz schreibt. Das wissen auch die Professorenkollegen meistens nicht mehr mit. Die schreiben es mit TZ häufig. Leibniz, also Spengler steht hier oben, ist in Ende 30er Jahren gestorben. Mittlerweile wird er von der Linken sogar als Vorbereiter, Wegvorbereiter der NSDAP gebrandmarkt. Das ist ziemlicher Unsinn, was sie da sagen. Er ist sicher nationalkonservativer gewesen. So, Leibniz, deswegen, weil Leibniz steht am Beginn einer Epoche, er gehört zu den drei Großen, Descartes, Newton und Leibniz. Er ist geboren, was man meistens gar nicht so richtig mitkriegt, noch während des 30-jährigen Krieges. Und meine Behauptung ist eben, dass wir heute vor einer Entwicklung stehen, die etwa der ähnelt wie im Beginn des 17. Jahrhunderts, also um 1600 herum. Wer das nicht glaubt, möge das Buch Kosmopolis von Stephen Talman mal lesen. Das lohnt. Vieles über Leibniz, was ich hier erzählen werde, habe ich daraus. Das ist der Beginn der Moderne. Und wir stehen wieder heute vor einem Gesellschaftsumbruch, der so gewaltig sein wird, dass wir es dann gar nicht vorstellen können. Und die Frage ist halt, wo geht's hin? Nun, kommen wir erstmal mit, ja, dann habe ich hier die anderen noch. Gotthard Günther, geboren 1984, gestorben. Hegel, das sollte man eigentlich wissen, gehört zu der Gruppe, also im deutschen Idealismus, Kant, Fichte, Hegel und Schelling. Hegel deswegen, weil er der Erste war, der so etwas wie eine ganzheitliche Logik eingeführt hat. Da komme ich dann gleich drauf. Und Gotthard Günther basiert auf Hegel, aber er sieht sich eigentlich mehr in der Tradition von Leibniz und das stimmt eigentlich auch. Und wie gesagt, er ist Immigrant gewesen, deswegen in Deutschland auch kaum bekannt. Er hat auch amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen, Seine Frau war Jüdin und deswegen musste er 1937 Deutschland verlassen. So, fangen wir also mit Spengler ganz kurz an. Ich will da gar nicht sehr viel zu sagen, was man von Spengler wissen müsste über den Untergang des Abendlandes. Spengler ist Geschichtsphilosoph und teilt die Geschichte anders ein. Für ihn gibt es im Wesentlichen zwei Kulturstufen, die primitive Kultur und die Hochkulturen. Und die Hochkulturen zeichnen sich bei ihm aus, dadurch, dass sie lokal und zeitlich begrenzt sind. Die zeitliche Begrenzung, das sieht man ja meistens nur ein, hat man aus der Antike, alte Ägypten und so weiter, Rom, Griechenland und so fort. Die lokale Begrenzung, die handelt Günther eben sehr gut ab, auch in einem Werk, das im Nachlass war, das heißt die Entdeckung Amerikas. Dort zeigt er auch, warum sich in Nordamerika keine Hochkultur ausgebildet hat. Die gab es nicht, weil das Land zu groß war. Und Amerika ist zu groß, die Hochkulturen entstehen immer erstmal im kleinen Raum und wenn sie sich entwickelt haben, dann breiten sie sich aus durch Kolonialisierung. Also man kann das jetzt mit China mal machen, das ist auch in so welcher Form skippen, aus zeitlichen Gründen. Und Spengler sagt, dass sie sind zeitlich lokal begrenzt und die Hochkulturen, die sterben ab. Das ist ein sehr biologistischer Standpunkt. Spengler selbst hat ja einen Nachfolger, das war Toynbee, und der sieht das Ende etwas anders, vielleicht vertrauter, darüber reflektierte dann auch Benedikt der 16. Wer nun recht hat, Spengler oder Toynbee, also der hat schon gesehen, dass Spengler mit dem Untergang des Abendlandes, und er sagt ja, die faustische Kultur, die abendländisch-faustische Kultur ist am Ende, das sind wir, unsere Kultur. Benedikt der 16. sieht das, und fragt sich nun, wer hat nun recht, Spengler oder Toynbee? Toynbee sieht eigentlich eine Hinwendung zur Religion am Ende, während Spengler eben das Absterben sieht. So, Gotthard Günther, Günther ist der Einzige, einer ganz wenigen, die Spengler rezipieren. Spengler ist ja kaum rezipiert, es gab sein, also sein Werk veröffentlicht in den 20er Jahren, natürlich einen riesen Aufstand, meistens Kritiker, und dann ist es vergessen worden am Krieg. Günther ist einer der wenigen, der ihn rezipiert, und zwar kritisch, positiv kritisch, und zwar in einer Arbeit, die heißt Maschine, Seele, Weltgeschichte, alles im Internet auffindbar, lohnt unbedingt zu lesen, weil Günther macht nun Folgendes, Günther ist Logiker, Philosoph und Logiker, und nach Günther ist die primitive Kultur eine Kultur, die sich durch einwertiges Denken auszeichnet. Der Mensch ist Teil der Kultur, er unterscheidet nicht. Also bei Indianern weiß man das und weiter, kann man das ja sehr schön sehen, während alle Hochkulturen zweiwertig sind. Und Zweiwertigkeit, das heißt für ihn, da gibt es Dichotomien. Behandelt das auch jetzt, wie kann man hier jetzt nicht alles machen, in den südamerikanischen Kulturen, Maya und Azteken, die er nicht als völlig ausgebildete Hochkulturen sieht, weil nämlich zur Zweiwertigkeit eine Gottheit gehört und der Antigott. Nicht gut, böse, die Dichotomie von gut und böse, das hatten die nicht. Die waren noch nicht voll entwickelt. So, und die Frage für Günther ist natürlich, ist die Zweiwertigkeit das Ende der Geschichte? Wenn das nämlich nicht ist, dann hat Spengler nicht recht. Dann muss es eine Weiterentwicklung geben. Also das ist jetzt der Weg, den wir gehen müssen. So, die Dichotomien, die ich hier mal gucken. So. Ja, die kann ich jetzt nur wirklich mal so darstellen. Da gibt es viel mehr als sie mal, kann man die hinten auch noch lesen, ja? Da gibt es sehr viel mehr als wir ahnen. Also was Sie alle kennen, ist natürlich Geist und Materie. Das ist Günther, eines der Hauptthemen von Gotthard Günther. Seien nichts, Inhalt, Form, Quantität, Qualität. Also Sie sehen schon, das könnte ich hier runter machen, selbst bis hierhin Materialismus, Idealismus, Kommunismus. Hier sollte eigentlich stehen Individualismus, denn der Kapitalismus zeichnet sich eigentlich durch den Individualismus aus. Das wäre das Gegenüberstehende. So, und der Witz ist doch, die Frage ist eigentlich, sind das wirklich Dichotomien? Hier unten kämen jetzt ganz viele durch die asiatische Gesellschaft. Meine Behauptung ist wirklich, dass es dieses Jahrhundert das Jahrhundert der Asiaten werden wird. Die haben diese Dichotomien nicht. Bei uns ist das immer eine Entweder-Oder-Frage. Entweder Geist oder Materie. Oder, ja, weder noch, können Sie auch machen, sowohl als auch Geist und Materie, dann haben Sie halt den Monismus. Das ist aber auch wieder in einer logischen Falle drin. Ich komme auf die gleich nochmal, deswegen mache ich das erstmal wieder weg. Und muss ich erstmal meine Brille aufsetzen. So, wo habe ich denn das? So, Nun erstmal zunächst etwas zu Leibniz, warum der Leibniz hier drin steht. Noch eine Anmerkung zu Spengler. Das Ende einer, damit Sie sehen, dass er nicht ganz Unrecht hat mit dem Ende des Abendlandes, das Ende einer Hochkultur ist für ihn immer eine Zivilisation. Und die definiert er dadurch, dass er sagt, das ist eine Zeit, wo die Kulturgüter aus der Hochkultur verkonsumiert werden. Und wenn Sie einen Beleg haben wollen, dass unsere Kultur am Ende ist, dann müssen Sie einfach nochmal nach Florenz fahren. Da ist es rappelvoll mit Touristen, die gehen alle in die Kirchen, aber das ist alles nur touristische Show. Und das haben Sie heute bei uns auch. Und Bachelor, Master zählt da auch dazu, denn wir verkaufen das heute. Das ist nämlich der Hintersinn der ganzen Geschichte. Es ist nicht sehr um Bildung. Das haben die Politiker nicht im Sinne gehabt. Die Politiker wollten sehr schnell ausgebildete Leute haben für den Arbeitsmarkt. Darum geht es. Es geht um Kauf. So, das wollte ich nur nebenbei sagen. Da kann sich jetzt jeder überlegen, ob Spengler nun richtig hatte oder nicht. Da kann man viele Dinge anbringen. Leibniz. So. Kulturwende hatte eine Idee. Als jemand, der den 30-jährigen Krieg noch mitbekommen hat, war seine Vision die Bildung einer Universalschrift. Nicht Sprache, Schrift. Und Leibniz hat sich sehr intensiv mit der chinesischen Schrift beschäftigt. Er hat eine riesen Korrespondenz gehabt mit den Jesuitenpatern, die in China waren, um herauszukriegen, wie das funktioniert. So, meine Behauptung ist, wir brauchen heute eine Universalschrift, das Internet, und das wird eine Begriffsschrift sein und die wird basieren auf Zahlen, aber nicht auf unseren natürlichen Zahlen, sondern auf sogenannten dialektischen, nebengeordneten Zahlen. Das ist eine der wesentlichen Erfindungen des Philosophen und Logiker Gotthard Günthers. Das war die Idee Leibniz. Leibniz hat natürlich eine universale Sprache angestoßen, und zwar das ist unsere Programmiersprache. Das war aber nicht seine Idee. Denn damit kann man nun sehr wenig Inhalte vermitteln, denn er ist ja derjenige, der als erster die Binärrechnung eingeführt hat, die Differentialgleichungen, Differentialrechnung und Integralrechnung natürlich auch. Und er hat sogar einen Computer, zumindest designed. Den kann man heute auch ansehen, der ist glaube ich in Hannover stiftet. Da hat er ein Multiplikationsverfahren entwickelt, was man immer in allen mechanischen Rechenmaschinen angewandt hat. Über Jahre hinweg bis er halt die Rechner auf. So, Leibniz, das war die Idee. Die Frage ist also, kann man diese Universalschrift heute entwickeln? Das wäre die Frage. Dass es eine Begriffsschrift sein muss, das kann man sich leicht überlegen. Man muss natürlich das weiterhin Linguistik betreiben. Wo habe ich es denn? Sie wissen vielleicht, in China geht das so, die Chinesen haben alle unterschiedliche Dialekte gehabt, die haben sich gar nicht verstanden. Zusammengehalten wurde die Kultur über die Schrift. Da schreiben sie Hände rein oder hin, auch selbst Koreaner benutzen noch das Chinesisch, wenn sie etwas sehr präzise ausdrücken wollen, also die chinesische Schrift. So. Und die Begriffsschrift hat eben sehr geringes Grammatik und Grammatikumfang und natürlich eine sehr komplizierte Syntax. Und wenn ich eine Begriffsschrift entwickle, die ich hinmale, und dann habe ich natürlich schlechte Karten, aber wenn ich den Rechner nehmen kann, wäre das natürlich eine interessante Sache. Aber Sie sehen schon, wenn man hier unsere alphanumerische Schrift nimmt, dann sind hier mal drei Sätze hingemalt. Susan sieht den Mann im Park mit dem Hund, Susan sieht den Mann im Park mit der Statue und Susan sieht den Mann im Park mit dem Teleskop, mit dem Fernrohr. Und dann sehen Sie sofort, alle drei Sätze haben die gleiche grammatikalische Struktur, aber beim letzten besonders, da weiß man nicht mehr, was er bedeutet, denn er hat das Fernrohr, Susan oder der Mann, den sie im Park sieht. Ne? Und das können Sie jetzt durchziehen, da gibt es viele Beispiele, die Beispiele sind alle von einem Mathematiker, der sich also sein Leben lang mit Linguistik beschäftigt hat. Hier ist ein anderes Beispiel, wir haben also schon beim Satzbau die Schwierigkeit, das einem Computer mitzuteilen. Also das kriegen auch die Rechner heute nicht hin, das kennen Sie aber alle. Man muss Ihnen nicht erzählen, wenn Sie was übersetzen lassen automatisch, da kommt ein Fug raus, also die Kontextabhängigkeit, die können Sie nicht hinkriegen. Und warum, woran liegt das? Das liegt natürlich an unserer Logik. Und zwar, nur zum Rekapitulieren, basiert alles, was wir tun, auf der aristotelischen Logik. Auch die sogenannten Nicht-Standardlogiken wie Regallogik und so weiter, sind letztendlich wahrheitsdefinierte Logik. Und der entscheidende Punkt ist, das interessiert uns mal nicht, sondern dass hier der Satz der Identität gilt da immer. Er gilt wie die ganze Mathematik, wenn Sie den aufgeben, dann können Sie schon gar keine Zahlentheorie mehr machen. Das heißt, was wir betreiben, ist eine Identitätsontologie. Das heißt, wir sagen, etwas ist, dann ist es das auch. Das gilt natürlich auch für abstrakte Objekte, das ist gar keine Frage. Und dann eben die üblichen hier sogenannten aristotelischen Axiome, die dafür da sind, die etwas über die Bedeutung dieses Kalküls sagen. Und dieser Kalkül hat nun eine Folge, dass alles, was wir als Prozesse angucken, sequenziell abläuft. Das ist die berühmte Turing-Maschine. Der ganze Rechnerlauf aus der Turing-Maschine, jeder Prozess, jeder physikalische Prozess, ist immer ein Übergang von einem Zustand in den anderen. Alle diese Prozesse können Sie immer sequenziell machen, und wenn Sie auch die neuronalen Netze, die heute auf dem Markt diskutiert werden, lassen sich immer sequenziell abbilden, sonst können wir es auf den Rechnern ja gar nicht abspielen. Das heißt, klar, das ist also ganz entscheidend, das zu verstehen. Denn auf solchen Rechnern brauchen Sie gar nicht weiterzumachen und sich zu bemühen, etwas Kontextabhängiges entwickeln zu wollen. Also irgendeine Software oder was auch immer, ein System, was Kontextabhängigkeiten erkennen kann und daraus eben etwas machen kann. Also es wäre ja so schön, wenn man im Internet sucht und durch die Interaktion mit dem User des Internets wird, was der ablehnt und nicht ablehnt, Neues herauskommen. Das wäre es ja. Ne? Man muss aber das Ding Kontextabhängigkeiten bearbeiten können. Und das hängt eng damit zusammen, dass wir etwas brauchen, was wir als standpunktabhängige Theorie bezeichnen könnten. So. Und jetzt back basic Gotthard Günther. Also, wenn wir die klassische Logik und die Turing-Maschine einmal darstellen, also ein Strich mit 0 und 1. Etwas ist oder ist das ist nicht. Das ist die klassische Logik. Dann können wir natürlich Zwischenwerte einführen. Das ist die klassische mehrwertige Logik, die mit dem Namen Lukasiewicz verbunden ist im Wesentlichen. Das hat er gemacht. Und darauf basiert letztendlich auch die Fuzzy-Logik und alles das, was wir heute kennen. Modallogik selber habe ich hier gar nicht aufgemalt, weil ganz streng genommen ist das gar keine Logik, sondern eine Applikation von Logik. Gotthard Günther macht aber ganz was anders. Das wird immer verwechselt, er habe hier Werte eingeführt. Das macht er aber gar nicht. Sondern Gotthard Günther macht was anderes, nimmt verschiedene Logiksysteme und die verkoppelt er miteinander. Das ist was völlig anderes. Also ich habe hier drei Logiksysteme, das wäre die kleinstmögliche Einheit. Das heißt, ich habe etwas, was in dem System wahr ist, ist in dem System falsch. Das ist genau das, was die Dialektik fordert. Ich habe ein Thema und ich habe das Antithema. Also nehmen wir ein Beispiel aus der Physik. Das Elektron ist eine Welle, das Elektron ist ein Teilchen. Jetzt kann ich das Thema Welle behandeln und Nicht-Welle, die Negation. Nicht? Und hier brauche ich die Vermittlung, das ist Hegel. Ich brauche eine Vermittlung, wo das Verhältnis dieser beiden Themen, Thema und Antithema, thematisiert wird. Das brauche ich, eine Vermittlung. So, und dann brauche ich natürlich neue Operatoren, wenn ich das mache. Ich muss halt zwischen diesen hin und her können. Die müssen miteinander wirklich vermittelt sein. Ich brauche neue Operatoren, die es klassisch gar nicht gibt. Das ist, was Günther eingeführt hat, zum einen. Wobei diese Logik, die Stellenwertlogik bzw. Ortswertlogik, und das führt dann zu einer Theorie, die im Laufe seines Lebens entstanden ist. Der Günther ist mit 60, im Alter von 60, Professor geworden am MBCL unter Heinz von Förster seiner Zeit. Und Heinz von Förster hat erst ab dieser Zeit seine epistemologischen Arbeiten gemacht, denn da hat er wesentlich von Günther profitiert, wie umgekehrt der Günther von Förster profitiert hat, mit all den kombinatorischen Rechnungen. Wenn Sie einen Günther-Artikel lesen, dann müssen wir ganz schön in Mathematik fit sein. Und deswegen mögen die Philosophen das nicht. Es gibt nach Leibniz keinen Philosophen von Rang, das ist Spengler, der etwas von Mathematik verstanden hat. Das hat Spengler gesagt, nicht ich. So, und wie sieht das aus? Nun erstmal etwas zu dem Oeuvre von Gotthard Günther. Sie sehen, das ist nicht ganz einfach, das macht auch die Schwierigkeit, Günther zu vermitteln. Das geht hier von 1933 an, also 1900 ist er geboren. 1933 hat er sein Stipendium verloren, seine Frau wurde arbeitslos als Jüdin, die ist gleich nach Italien abgehauen und er ist dann 37 mit ihr über Südamerika nach den USA ausgewandert und wie gesagt 1960 Da sehen Sie, da kommen auch ganz viele Stufen. Da hat ihn McCulloch entdeckt. Die waren dann also bis zum Ende zum Tod von McCulloch, übrigens auch ein Kybernetiker, der vergessen wurde, muss man ganz schlicht sagen. Die amerikanische Gesellschaft für Kybernetik hat ihn ganz vergessen, dann 2008 war ein McCulloch, ja, das haben die gar nicht mitgekriegt. Wir sehen hier ganz vieles gemacht, Transjunktion, Kontextlogik, Grundialrelation, Negativsprache, Morphogrammatik, Kenogrammatik. Jetzt erzähle ich Ihnen, was das bedeutet. Die Kenogrammatik ist eine Theorie, ist eine präsemiotische Theorie, die man benötigt, wenn man Zeichen interpretieren will. Ich kann nicht Zeichen interpretieren wollen, wenn ich schon Zeichen einführe. Die Symbole haben, die wir da verwenden, keine Bedeutung, bedeutungslos. Die Morphogrammatik, das ist nur eine Theorie, eine prälogische. Ich muss ja, wenn ich Widersprüche behandeln will, dann habe ich keine, muss ich die Werte abschaffen. Das kann ich Ihnen gleich zeigen, wie das geht. So, das ist hier mal kurz dargestellt. Hier haben Sie die 16 logischen Funktionen, zweiwertigen, ja, mit 1 und 2, nicht mit 0 und 1, wie wir das meistens machen, sondern mit 1 und 2. So, und die macht eine Werteabstraktion. Das hat er 1960, ist ihm die Idee gekommen, muss man eben erstmal haben. Und damit korrespondiert er auch mit Gödel, also Günther war nicht unbekannt. So, aber Gödel hatte dann, weil der war ja auch ein bisschen krank, oder wie man weiß, das ist dann eingeschlafen leider so. Und wir sehen hier, das sind vier gleiche, drei gleiche, ein verschiedenes und so weiter. Das heißt, sie haben hier eine Werteabstraktion, sie haben keine Werte mehr. Logischer Widerspruch ist immer Wertewiderspruch. Da kann er natürlich nicht mit einer Negation arbeiten, sondern da werden Reflektoren eingeführt. Also er führt auch andere Operatoren ein. Und dann haben Sie hier eine weitere Abstraktion, eine Positionsabstraktion. Das sind immer drei gleiche, ein verschiedenes, drei gleiche, ein verschiedenes. Ne? Und dann könnte nochmal eine Iterationsabstraktion machen. Da sieht es drei Typen, das ist Proto, Deutero und Citostrukturen in Dortie. Da kann man eine richtige Mathematik draus machen. Da gibt es ein ganz dickes Buch, Morphogrammatik, von Rudolf Kehr und Thomas Mahler. Und das kann man verwenden. Das ist natürlich, das sieht man hier sofort, nur möglich auf der Basis von Computern. Sonst schreibt man sich die Finger krumm. Das kann man gar nicht machen so richtig. So, und damit habe ich hier noch, ach ja. Hier habe ich jetzt drei Logiksysteme miteinander vermittelt, damit Sie das mal sehen. Wir haben hier ein Logiksystem, Logiksystem 2, 3, und die sind jetzt so vermittelt, ich sehen Sie, 1, 2, 3, 4, achso, die brauche ich eine Nummer. Also, ja, das ist schlechtes Bild, dann mache ich das nächste. Das ist nicht sehr geschickt, was ich hier als Beispiel. Dann machen wir das nächste. So, jetzt sind hier erst nochmal die Zahlen. Das sind die Protozahlen, also die Protostrukturen. Sie sehen, da sind nur noch Muster interessant. Und jetzt zeige ich Ihnen nochmal, damit Sie sehen, was der Witz ist. Hier an diesem linken Ast haben Sie die natürlichen Zahlen. Hier haben Sie vier gleiche Elemente. Aber das ist schon keine mehr. Macht schon gar keinen Sinn. Sie können das als Zahlen und das Muster interpretieren. Das kann man nicht als Muster interpretieren, das macht keinen Sinn. Ne? Aber das von da nach da habe ich natürlich eine Struktur, eine Musterstruktur. Das heißt, ich habe wirklich nebengeordnete Zahlen. Ich kann es als Zahl interpretieren und als Muster. Beides zusammen. Ne? Das ist möglich. So, und dann haben wir hier natürlich verschiedene Typen. Das will ich jetzt aber mal weglassen. Was ist hier noch drauf? Ja, hier sind wir letztendlich die Triturstruktur. Also das ist ein langes Thema. Und damit kann man rechnen. Das ist ziemlich ausgearbeitet. Gut. Jetzt kommt das nächste. Ja, da war jetzt wieder nichts. Was ist denn das hier drin? So, und da muss ich jetzt erstmal suchen. So, jetzt habe ich hier. So, jetzt habe ich hier drei Logiksysteme aufgemalt. S1, S2, S3. Die sollen ja vermittelt sein. Ich habe drei Logiksysteme vorhin hingemalt. So, und jetzt damit Sie sehen, dass da wirklich was machbar ist. Ich mache jetzt hier 1, 2, 3, 1, 2, 3, das ist das Übliche. Ich habe ja drei Zahlenwerte, das ist jetzt noch mit Zahlen, das nennt er Stellenwertlogik. Das kann man also ganz abstrakt mit den Mustern auch machen. So, da, jetzt nehme ich eine Konjunktion, wo die beiden gleich sind, habe ich 1, 2, 1, 2, 3, 1 kommt hier, 1, 2, 2, 2, 2, 2. So, jetzt nehme ich 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 111 313 333. Also hier ist, ist die Konjunktion, der höhere Wert ist sowas, was wir als Negation machen. Und eine Negation macht keinen Sinn mehr, wenn wir Negation immer besprechen. Also man kann sagen Akzeption und Reaktion. Und wichtig ist nun an den Stellen, die farbig eingemalt sind, da findet die Vermittlung statt. Hier muss die immer gleich sein. Man muss eine Regel haben, das könnte man beliebiges zusammenpacken. Und dann kann man wirklich rechnen. Das ist nur sehr aufwendig, aber es geht. So, und ich habe das hier mal mit Mustern gemacht. Das kann man natürlich auch mit den Mustern machen. Ne? Und das ist mit der Orts- und Stellenwertlogik. Und er hat hier also drei Logiksysteme miteinander vermittelt. So, dann gucken wir mal ein Beispiel an. Also nehmen wir mal dieses hier das Bildchen hier. Wir haben hier wieder drei Logiksysteme, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jetzt haben wir insgesamt 9 Logiksysteme. Ne? Das wären hier die 3. So, und hier machen wir jetzt Folgendes. Wir thematisieren hier zum Beispiel das Wort Hahn als Tier. Das können wir hier thematisieren. Das sollten die blauen Dinger sein. Hier thematisieren wir das von Hahn als technisches Objekt, sage ich mal. Nicht? Wasserhahn und Quetschhahn und so weiter. Und hier thematisieren wir das Verhältnis der beiden. Da brauchen wir überhaupt nur einmal das ganze Ding. Wir können natürlich auch belegen, die Pfeile sollen hier nur bedeuten, dass da ein Prozess abläuft. Das geht alles parallel, simultan. Das stellen sich hier unter jedem S1, S2, S3 eine CPU vor. Den Parallelrechner. Also eine Turing-Maschine. So, und jetzt können Sie natürlich auch noch hier rein vermitteln. Das geht auch. Softwaremäßig sowieso. Und er hat nämlich auch noch andere Operatoren eingeführt, nämlich so eine Transjunktion, die Fremdwerte reinbringt, wo man hinübergehen muss zu einem anderen Logiksystem. So. Das heißt, ich kann hier tatsächlich Kontextabhängigkeit machen. Hahn im Kontext des Tieres, Hahn im Kontext des Werkzeuges und hier die Vermittlung davon. Ich habe drei logische Ordnungen. So. Das ist die Voraussetzung überhaupt, um so etwas zu machen. Das ist die einfachste Frage, die man braucht. Das ist auch die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt ein lernfähiges System konzipieren kann. Denn ich muss ja, Lernfähigkeit bedeutet ja, dass irgendein System seine Verhalten ändern kann. Oder auch nicht. Und auch Entscheidungen treffen können. Und das bedeutet technisch nichts anderes, wie dass das System in der Lage ist, seinen eigenen Algorithmus zu verändern. Aus eigener Leistung. Und das machen Sie mal bitte auf einer Turing-Maschine. Das geht nicht. Da muss ich sich abschalten. Das kann nicht funktionieren. Hier habe ich eine hohe Parallelität und, wie man zeigen kann, auch eine hohe Modularität. Das ist also völlig verrückt. So. Also das funktioniert hier. Ich habe jetzt hier nochmal diese Polynomialrelation. Also hier ein Logiksystem, zwei, das wäre S1, S2, S3. Wie steht der hier? Von einem logischen Ort. Das ist einfach nur eine grafische Metapher. Und da läuft das ab. Also hier habe ich die Dialektik drin, Thema, Antithema, Vermittlung in einem logischen Ort. Hier das nächste Thema, Thema, Antithema, Vermittlung. Und hier betrachte ich die beiden voneinander. Das kann ich natürlich auch vergrößern. Da hat man keine Richter aufhören. So, warum ist das wichtig? Bitte? Die Vermittlungen müssen sich hier vor, also wo hatte ich ja hier, das geht über die Logik. Und natürlich softwaremäßig müssen Sie es genauso machen. Die Software basiert ja auch immer über Logik, über logische. Hier? Ja, hier ist jetzt. Hier, da. Und hier natürlich auch wieder, ja. Also Sie können das noch weiter betreiben, da kann man. Das sollen die Vermittlungen andeuten. Das ist natürlich hier jetzt nur eine grafische Metapher, eine Abkürzung, dass man das irgendwie, das ist sehr schwer darzustellen. Sie können die ganze Sache nicht positiv vorhanden darstellen, das ist das Problem.
Also die Unterscheidung in verschiedenen Systemen kann ich gut folgen, aber man braucht doch irgendjemand oder irgendwas, der erstmal die Bezeichnung, zum Beispiel Hahn, ja eingeht, oder?
Ja, jetzt kommt er auf etwas. Also was Sie hier heute machen können, ist das, was Hegel den objektiven Geist nennt. Also da geben Sie ein. Sie haben jetzt polykontext, Sie haben jetzt nicht ein normales Objekt, sondern ein polykontextuales Objekt. Warum sich das durchsetzen wird, und das wird der Umweg über China sein, weil wir einmal natürlich das nehmen können, das ist ja schon fast, was wir als Begriffsschrift haben. Nicht? Das ist ein Begriffsschrift. Die brauchen es aber ganz woanders auch noch, die brauchen eine ganze Biochemie. Und zwar die ganze Molekularbiochemie, die Chemie von jetzt vielleicht auch mit dem Plus schon. H2O plus irgendwas, nur das sind statische Dinge. Ja? Die brauchen aber für die Molekularbiologie, brauchen sie eigentlich solche Objekte. Denn die reden alle davon, dass die Moleküle untereinander kommunizieren, in Interaktion treten, ja dann müssen sie, wenn sie kommunizieren, ihre Umgebung bereits drin haben. Also die Dichotomie zwischen System und Umgebung, die müssen wir dann aufheben. Was können Sie hier machen? Also rein sehr global jetzt gesagt, System, Umgebung und die Relation davon. Ne? Man wird das jetzt nicht so global machen, aber im Prinzip ist das machen, hebt sich das dann auf. Deswegen, das ist natürlich für die Molekularbiologen ein Graus, das kriegen wir denen auch gar nicht vermittelt, weil die sehen sie nicht ein. Das wird nur macht, macht, macht. Ne? Das ist das im Leben. So, und das, was mit Hegel zu tun hat, vielleicht darf ich Ihnen das noch sagen, denn das ist das Zitat, was ich hier hinten habe. Na. So. Und da lesen wir das einmal hier, diese zwei, aber ich lese am besten hier. Wir fangen hier an. Dies zweite Negative des Negativen, das Positive, identisch Allgemeine. Dies zweite Unmittelbare ist im ganzen Verlauf, wenn man überhaupt zählen will, das dritte zum ersten Unmittelbaren und zum Vermittelten. Es ist aber auch das dritte zum ersten oder formellen Negativen oder zur absoluten Negativität oder dem zweiten Negativen. Ich höre auf. Wenn Sie das lesen zum ersten Mal, dann denken Sie, der Mann war nicht richtig bei groß. Das ist aber nichts anderes, wenn man Günther kennt, als das, was mit der Brom-Jahr-Relation abläuft. So geht er immer hin und her. Das ist ja der Witz der Sache. Günther hat nicht nach dem Ding seine Brom-Jahr-Relation entwickelt, glaube ich sicher nicht, aber er kannte Hegel. Deswegen ist Hegel so schwierig darzustellen, denn nur zu lesen, wenn Sie das in Worte fassen wollen, ist das ungenießbar. Das ist völlig, muss man, glaube ich, nicht erzählen. Und dass die abendländische Kultur an einem Ende angelangt ist, das kann man sich hier ran. Das ist das berühmte, die berühmte hegelische Gleichung. Das reine Sein und das reine Nichts ist also dasselbe. Also Sein ist gleich Nichts. Abstrakter geht es einfach nicht mehr. Die können nicht weiter nach oben gehen. Also unsere Gedankenbeute, unser Geistiges ist ein vertikaler Aufbau. Denken Sie an die Begriffspyramide. Und im Keller hat dann Marx rumgefunden. Und nicht umsonst hat Günther, das ist der Tod des Idealismus, weil höher geht es nicht mehr. Aber im Keller, da wäre ja noch möglich. Der dialektische Materialismus, der ist, wäre ja entwicklungsfähig, aber der ist gescheitert, das versucht er. Weil die natürlich auch zwei Menschen haben. So, und die chinesische Kultur, die macht jetzt gar genau das andere, die ist mehr horizontal. Und da bin ich kein Fachmann für Chinesisch, aber es gibt da natürlich einige. Sehr schön hat das dargestellt, François Julien, ein Franzose, der ist Philosoph und Sinologe. Der ist, nachdem er über Aristoteles promovieren wollte und gemerkt hat, da gibt es schon so viel, also nach China ausgewandert, hat er weniger gelebt und hat dann über Chinesisch promoviert. Und er hat völlig recht, das europäische Denken befindet sich an der Wende, denn das Chinesische, die ganze chinesische Kultur ist eine Prozesskultur. Was ich Ihnen hier gemacht habe, ist deswegen so schwer vermittelbar, weil es Prozesse beschreiben soll. Leben ist ein Prozess, kein Zustand. Das, man kann jetzt das Ganze auch machen für die Teilchenwelle-Geschichte, aber das hilft Ihnen ja nicht weiter. Das, was Sie sagen, da kann ich festlegen, das ist sowohl ein Teilchen wie eine Welle, das kann ich so machen, aber dann interessiert mich die noch nicht mehr weiter. Aber hier, wenn ich dann hier Moleküle habe und schreibe, die dann reagieren, die können dann weiter reagieren und so weiter. Das können wir heute alles noch nicht machen. Das ist ganz praktisch. Für das, was Sie interessiert, was damit geht, und das ging ja heute schon, für die, was man kennt, dass man ein Internet macht, wo man Kontextabhängigkeit hat, das ging jetzt. keine Einwandfrage. Und das geht mit Sicherheit. Begriffsschrift geht auch, ist absolut sicher. Da muss man nur eine Korte Chinesen dran lassen. Die haben das ja schon, die müssen das nur machen. Das werden die auch sicher irgendwann tun. Die erfinden das vielleicht auch neu. Ja, und da gibt es natürlich reihenweise andere Anwendungen, nämlich alle diese Dichotomien. Stellen sich mal die ganze Hirnforschung vor. Die Hirnforschung mit ihren neuen neuronalen Netzen, da muss ich mich ja auch lange genug mit beschäftigen. Das Gehirn arbeitet nicht nur digital, eben auch analog. Und wenn wir das überhaupt jemals lösen wollen, dann nur mit der Sexualität, anders geht das überhaupt gar nicht. Wie? Das ist die Sache der nächsten Generation, sich das zu überlegen. Denn das ist das, was ich meine, positiv gesehen, der Wechsel oder der große gesellschaftliche Umbruch, vor dem wir stehen, der natürlich nicht sofort da geht, wie nie. Das war ja auch um 1600 herum, ist das erstmal hier einen 30-jährigen Krieg gehabt. Und vermutlich gehen wir erstmal durch ein Tal. Weil freiwillig kriegen sie das nicht umgesetzt. Also nicht in unserer Gesellschaft. Völlig ausgeschlossen, das ist ja schon 40 Jahre bekannt. Ne? Und wie?
Ja.
Das verbreitet sich. Nee, bekannt ist es nicht, ja, die haben recht. Ja, es ist im Prinzip bekannt, es ist gedruckt. Aber es geht so weit, dass wenn Sie Philosophen, können Sie heute nicht mehr ansprechen damit. Es ist auch klar, weil da kommt zu viel Mathematik drin vor. Und Sie sagen, in Hegel kann man die formal darstellen. Vor und natürlich das nicht. Das ist wie bei vor Copernicus. Die Sonne dreht sich halt um die Erde. Punkt, das haben wir immer nur gemacht. Ne? Und die Informatiker, komischerweise, sehen das auch nicht, haben das ein paar nicht mal gemacht haben. Aber das ist immer sehr schwierig. Also der Wolfgang Niegel, der Bundeswehrfachte Schüler, der hat jetzt für München die romanische Sprache, das ist ja am Geburtstag seines Mentors, wo eine Vortragung, die dann mal irgendwo bei Herrn einen Vortrag gehalten haben, wurde in München, wurde alles so publiziert, er hat mir das einen Vortrag gehalten, wir kamen sein Manuskript ohne Bundeswehr zurück, das wurde nicht publiziert. Ich sage das nicht nur an den. Also DDR, everywhere. Das gab es woanders auch. Gut, ich höre jetzt mal auf, damit Sie auch Fragen stellen können.
Ich glaube, dass alle Ihre Fragen da sind. Also diese Dichotomie, das war auch der gesellschaftlichen Moment, ich bin kein Ingenieur, das heißt, da kann ich mit der mathematischen Nachstellung da wollen sehen, das nicht so, was nun mal beschrieben hat, wie die Funktionssysteme in der Gesellschaft funktionieren, ne? Nach dem linearen Code, ja? Beispielsweise das Rechtssystem, Recht, Umwelt, Wirtschaftssystem, Geld, kein Geld, ja? Und so weiter, ist ja auch allgemein bekannt. Nur so eine, ich sage, nennen Sie mal Revolution, ja? Scheint mir fast unmöglich, weil ja, fast alle wichtigen ja, Systeme oder Subsysteme, funktionale Subsysteme in unserer Gesellschaft funktionieren nun eben. Ja, im Grunde genommen aus diesem, also in diesem Schema. Ja.
Das liegt aber an uns. Das liegt daran, dass sie zweiwertig ausgebildet werden. Also wir sind gewohnt, das ist, was ich der Identitätsontologie meine. Etwas ist oder etwas ist nicht. Das sind wir gewohnt zu denken. Nicht? Und die Frage ist natürlich, dass deswegen hat es auch keinen Sinn, auf die Kanzel zu steigen. Ich bin ja völliger Gegner von Ethik in der Ökonomie. Ich halte das für einen Schwachsinn. Wir sollten lieber lernen, was die Ressourcenknappheit ist, mit wirklichem naturwissenschaftlichem Hintergrund. Das kann man nämlich abverlangen von jedem Studenten. Und etwas zu der Klimaerwärmung, die nämlich Fakt ist. Ne? Und da kann man auch einiges dazu lernen, mit einem naturwissenschaftlichen Hintergrund. Das wäre viel wichtiger, als Ethik zu machen. Denn predigen können sie immer, das bringt nichts. Die Kirche, also Kant hat Auschwitz nicht verhindert und die Kirche erst recht nicht. Wenn sie das machen, wenn sich das umsetzen wird, das können sie nicht predigen, das muss gemacht werden. Das, was wir machen, verstehen wir. Dann kommen sie in eine ganz andere Gesellschaft. Das ist Standpunktabhängigkeit zum Beispiel, das ist die Basis für eine standpunktabhängige Systemtheorie. Überhaupt gar keine Frage. Und wenn sie mit Standpunktabhängigkeit, wenn sie das gewohnt sind, dann lösen Sie dieses, was Sie eben gerade sagten, ja schon etwas auf. Ne? Das weicht sich ja auf. Aber die Denke wird sich damit ändern. Das dauert aber. Das werden wir Sie nicht mehr erleben. Ich habe vor kurzem von Jean-Luc Nancy einen Vortrag gehört. Der ist noch etwas älter als ich. Rappelvoll viele junge Leute in Bochum. Der hat also philosophisch gedacht. Und in der Diskussion hat er gesagt, dass wir eben vor einem riesigen Umbruch stehen in der Gesellschaft. Und dann hat er gesagt, ich erlebe den nicht mehr. Und dann guckte er eine Studentin an, blutjung, und sagte, sie auch nicht. Und die guckte die ganz erstaunt, ja, warum? Ja, sie sind auch schon zu alt. Das ist wohl das Problem. Aber das wird kommen, weil die Technik drückt. China ist eine aufstrebende Gesellschaft.
Meine Frage ist, sehen Sie einen Unterschied oder mehr Gemeinsamkeiten in dieser quantischen Logik, die Sie dargestellt haben, in der Quantenlogik, die Sie von Heidegger zum Beispiel angedacht haben? Für mich verbindet sich nämlich dann eine Anekdote mit Heinz von Koster. Als ich ihn das erste Mal traf, sprach er mich sofort, woran gucken wir darauf an, kennen Sie Günther Grötter. Notgedrungen sagte ich, ja, das stimmt auch. Und er sah mich daraufhin gleich viel freundlicher an.
Die Einzelwahl.
Dann sagte ich aber, ja, im Prinzip stütze ich mich aber auf die Logik von Weizsäcker, denn es geht hier um den Verkürzungsdualismus, den Sie ja angesprochen haben. Und es geht doch darum, Sie sagen zu Recht, wir haben These, Antithese und Vermittlung. Vermittlung ist das Entscheidende. Und nur bei der Vermittlung kommt eben eine Modifikation zustande. Das heißt, das Elementarteilchen ist weder verkrustet noch Welle, sondern ein drittes. Also kein sowohl, kein entweder auch und auch kein sowohl als auch. Sondern weder noch, es ist ein weder ein Teilchen noch als
ja.
Eine Welle.
Also hier.
Und deswegen hatte ich von Koster dann richtig beantwortet, angewandt zum Beispiel auf die Biologie, die auch die Molekularbiologen. Da geht es also auch um die Frage, ist es eine Physik oder ist es eine im Sinne des Mechanismus eine Biologie? Auch da kommt dann die Frage. Es ist weder noch, es ist weder reine Physik noch irgendwelche weltliche Biologie, sondern ein drittes. Und das in derselben Weise könnte man das auch auf das Geistproblem, das wir gestern Abend diskutiert haben, wie es Hilfrich auch wieder im Sinn der Quantenlogik sagt. Und der Geist ist nicht nur eine kybernetische Maschine, sondern ein Phänomen des ganzen Menschen. Also, für mich ist in dem Sinne, und so hatte ich dann auch Herrn von Koster geantwortet, diese Art des Denkens, wo ich sage, es ist weder das eine noch das andere, sondern etwas Drittes, außerhalb.
Hier haben Sie direkt die Tafel, die ist jetzt erschienen, hier oben steht es noch, Anmerkung zu Heisenberg für Unbestimmtheit 2007. Es gibt von 1954 von Gotthard Günther eine Arbeit dazu, die er in Zürich vorgetragen hat. Die wir jetzt ins Internet gebracht haben, weil sie auf Schiebungskarten sind. Wir haben hier drei logische Orte. 1, 2, 3. Ich sage jetzt nichts zu den Zahlen, da haben wir wieder drei Logiksysteme. Ja? Man könnte in diesem Ort das Elektron als Teilchen thematisieren. Also Teilchen, Antiteilchen und die Vermittlung. Hier als Welle und hier wieder das Verhältnis dabei.
Also das
so, ja. Und Sie machen das als. Also wenn Sie den Standpunkt thematisieren, ist es Elektron als Welle und nicht ist Welle, als Welle. So, aber bei der Quantenmechanik wollen Sie ein Objekt haben. Es gibt ja ein Elektron. Und wenn Sie das Ganze betrachten, können Sie das als die Beschreibung des Objektes nehmen, was sowohl Teilchen- wie auch Wellencharakter hat. Das wäre ein polykontextuales Objekt.
Ja, aber die werden modifiziert, die beiden Bilder, und sind dann eben ein drittes.
Ja, das ist das dritte. Das ist eine ganz andere Objektdarstellung. Sie können das Ganze, was hier steht, also ich habe es direkt hier drunter geschrieben, am Ende des Orientierungsprozesses steht immer ein Ist-Objekt und im vorliegenden Fall wäre das ein polykontextuales Objekt, das sowohl Teilchen als auch Welle und weder Teilchen und Welle sind. Das ist beides. Das macht aber klassisch logisch keinen Sinn. Ja. Und die kriegen einen neuen Begriff von Objektivität. Nicht? Wo wir das in der Physik, die Physiker können auch ohne das leben. Das sieht man ja. Das machen die ja auch. Es sei denn, sie interessieren sich für Philosophie und Wissenschaftstheorie, was im Moment sehr innen ist wieder. Und Wie bitte? Ja, die Physiker meistens nicht, weil in dem Moment, wo sie sowas machen, das können sie ja nicht mehr. Sie können ja den Wellencharakter und den Teilchencharakter nur jeweils getrennt messen. Das heißt, was sie messen, ist immer, das hier ist polykontextuales Objekt. Was sie messen, sind immer monokontextuale Objekte. Jede Messung ist monokontextual, das muss sie auch sein, weil die machen ja nicht, das ist ja Identität, da ist ja was, sie messen ja was. Das geht nicht um, es geht hier nur um den Wellencharakter, Welle oder Teilchen, es geht nicht um die Unbestimmtheitsrelation. Die kann man natürlich auch nehmen, nur da gibt es eine ellenlange Diskussion, die ich lieber rauslasse. Da macht jeder, die diskutiert rum über Statistik und Pipapu. Nur wenn Sie das Komplementaritätsprinzip, das ist ja anerkannt. Ne? Und das geht nur, ist es Teilchen oder Welle? Darum geht es. Und man sagt, dann ist es beides, gehört beides dazu. Und das können Sie in einem polykontextualen Objekt sofort machen. War kein Thema. Und das wird man im Leben, für lebende Systeme noch viel öfters machen, die ganzen Moleküle, nehmen Sie die Genetik. Die Genetiker sind ja heute in der Krise, in der unendlichen Krise. Wer hat denn gedacht, dass, als wir studierten, wenn sie den Namen Lamarck in den Mund genommen, dann hätte man sie rausgeschmissen aus dem Biologieunterricht. Heute ist das groß. Das ist ja ganz groß geschrieben, Lamarck. Die Epigenetik. Ja, es ist so.
Okay, wir sind nicht
soll ich den ausmachen, ja? Oder soll ich
ihn?
Gut, dann mach ich den aus. Ja, dann müssen wir das mal ganz schnell machen.
Die Rest ist, ne?